Deutschlandfunk, Andruck.
Die politische Literatur am Montagabend im Studio Katrin Stövesand. Wozu Menschen fähig sind, im Guten, aber vor allem im Schlechten, das ist das Leitthema der Bücher, die wir Ihnen heute vorstellen. 75 Jahre nach dem Atombombenabwurf über Hiroshima ist das Buch Atomzeitalter erschienen, Untertitel Katastrophen, Lügen und was bleibt. Wir stellen ein Buch über den Krieg im Jemen vor, ein wichtiges und eher unterbelichtetes Thema dieser Zeit. Mit Jonathan Aldred vollziehen wir nach, ob und wie wirtschaftliches Denken menschliches Handeln verändert hat. Der Verhaltensbiologe Kurt Kotterschall fragt, sind wir Menschen noch zu retten angesichts der selbstverursachten globalen Probleme? Ich konnte ihm nach der Lektüre einige Fragen zum Buch stellen. Und schließlich, in diesem Jahr zum ersten Mal auf Deutsch erschienen, die Erinnerungen von David Rousset, Überlebender des KZ Buchenwald. Der 6. August 1945, der Tag, an dem die erste Atombombe über Japan fiel, jährt sich diese Woche zum 75. Mal. Der Mensch hat nur wenig erfunden, das desaströser wäre als die Nukleartechnik. Doch die Selfies vor der Atombombenkuppel in Hiroshima oder der Gruseltourismus nach Tschernobyl zeigen, dass Katastrophen zur Folklore verkommen. Dem möchte der britische Journalist Fred Pearce entgegenwirken. Für sein Buch Fallout ist er zu den Mahnmalen der Atomkatastrophen gereist und hat mit Wissenschaftlern und Ingenieuren, überlebenden Ärzten und Aktivisten gesprochen. Dagmar Röhrlich stellt sein Buch vor.
6. August 1945, 8 Uhr, 15 Minuten und 17 Sekunden. Die 8-jährige Keiko Ogura ist auf dem Weg zur Schule, als hoch über ihr Thomas Wilson Firby Little Boy ausklingt. 45 Sekunden lang fällt die Bombe, ehe sie in 600 Metern Höhe explodiert. Keiko wird ohnmächtig.
Nachdem sie wieder zu sich gekommen war, lief sie benommen durch die Straßen. Sie erinnerte sich, dass sie an Hunderten Toten und Sterbenden vorbeikam, deren verbrannte Haut sich vom Körper schälte. Was mich am meisten verängstigte, waren die Leute, die mich am Fuß packten und sagten, »Gib mir Wasser«, erzählte sie. Von einem Brunnen holte ich welches, doch als sie es tranken, mussten sie sich übergeben und starben.
Ihr Vater erklärte ihr später, dass man Menschen mit Verbrennungen kein Wasser geben dürfe. Viele Jahre lang machte sich Keiko Vorwürfe, glaubte, sie hätte sie getötet. Diese eindringliche Erzählung steht in der Einleitung des neuen Buchs von Fred Pearce, Fallout, für das der britische Umweltjournalist die Schauplätze atomarer Desaster besucht hat. Er sprach mit Wissenschaftlern, Ingenieuren, Überlebenden, Ärzten und Aktivisten. Es ging nach Sellafield, Tschernobyl, Fukushima, Three Mile Island, Semipalatinsk, Rocky Flats. Diese Reise hatte eine ganz persönliche Seite.
Da ich im Südosten Englands groß geworden bin, habe ich mich wohl selbst einmal unter einer unsichtbaren radioaktiven Wolke befunden. Nach dem Feuer in der Plutoniumfabrik Winscale 1957 zog sie über die Insel. Der Bevölkerung wurde gesagt, die Wolke sei aufs Meer hinausgezogen und ohnehin nicht stark radioaktiv gewesen. Das war gelogen. Erwachsene Menschen wurden angelogen, als wären sie Kinder.
Es ist diese Verlogenheit und Geheimniskrämerei, der Autor in seinem Buch nachspürt. Einer der ersten Orte, die Fred Pearce besucht, ist Mayak. Direkt nach Kriegsende hatte Stalin Scherge Lavrenti Beria diese kerntechnische Anlage von 70.000 Zwangsarbeitern aus dem Boden stampfen lassen. Der erste Reaktor ging 1948 in Betrieb, ebenso die erste radiochemische Anlage. Und etwas über ein Jahr später explodierte bereits die erste sowjetische Atombombe.
Der Preis dafür war jedoch hoch. Selbst nach damaligen Maßstäben war die Plutoniumanlage nur grob zusammengezimmert und ohne jede Rücksicht auf die Sicherheit der Arbeiter, ihrer Familien oder der umliegenden Natur gebaut. Regelmäßig waren Arbeiter absurd hohen Strahlungsmengen ausgesetzt.
Dann erzählt Pierce von dem inzwischen nach Tschernobyl und Fukushima nur noch drittschwersten Atomunfall, der sich in Majak ereignet hatte. Am späten Nachmittag des 29. September 1957 stieg gelber Rauch auf. Die Techniker, die diesen Rauch bemerkten, vermuteten einen Defekt in der Elektrik, fanden aber nichts.
Ehe sie entschieden hatten, was zu tun war, gab es eine enorme Explosion. Tank 14 wurde völlig zerstört. Die Sprengkraft war so groß gewesen, dass die 90 cm starke und 1700 Tonnen schwere Betondecke des Tanks weggesprengt und etwa 25 Meter in die Luft geschleudert wurde.
Rund 80 Tonnen radioaktiver Rückstände wurden freigesetzt und zurück blieb die Ost-Ural-Spur, eine 40 Kilometer breite und mehr als 300 Kilometer lange Zone, die noch für lange Zeit Sperrgebiet bleiben muss. Dieses Gebiet durfte Fred Pierce besuchen.
Das Paradoxe war, dass die Natur, aller Radioaktivität zum Trotz, in Abwesenheit des Menschen offenbar prächtig gedieh. In dem eingezäunten Gebiet lebten laut meinem Führer Oleg Tarasow mehr als 200 Vogelarten, darunter Adler und Falken. Er hatte 455 Pflanzenspezies gezählt. Hier herrscht eine größere Biodiversität als in anderen Naturschutzgebieten des Urals, sagte er. Die Tiere begreifen, dass sie hier nicht gejagt werden und sie vermehren sich besser als anderswo.
Das ist eine Erkenntnis, auf die Fred Pierce überall dort treffen wird, wo die Strahlung den Menschen vertrieben hat. Und auf noch etwas trifft er immer wieder, dass in menschlichen Populationen bei minimalen Strahlendosen die befürchteten Gesundheitsschäden ausgeblieben sind.
Nach anfänglichem Widerstreben bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wissenschaftlich betrachtet viel für einen Schwellenwert spricht. Jahrzehntelange Forschung und Untersuchungen der Opfer von Atombombenabwürfen, Unfällen und Strahlenexpositionen am Arbeitsplatz haben keine stichhaltigen Beweise für eine Wirkung von Strahlendosen unterhalb von 100 Millisievert erbracht. Daraus müssen wir schließen, dass ein derartiges Risiko nicht existiert oder dass es im Vergleich zu anderen Alltagsgefahren nicht ins Gewicht fällt.
Mit Fallout bietet Fred Pierce, der der Atomkraft gegenüber durchaus kritisch eingestellt ist, einen Parforce-Ritt durch das Atomzeitalter. Er erzählt die Geschichte einer, wie er schreibt, Tragödie. Und es ist eine spannende Geschichte. Allerdings gibt es manche Ungenauigkeit in der Recherche. So wird beispielsweise in Majak, anders als der Autor behauptet, seit 1987 kein Waffenplutonium mehr hergestellt. Ein anderes Beispiel. Das Experiment, mit dem der Unfall von Tschernobyl begann, war keineswegs ungenehmigt. Die Liste ließe sich fortsetzen. Doch trotzdem ist das Buch lesenswert und bietet einen durchaus erhellenden Überblick.
Meint Dagmar Röhrlich nach der Lektüre von Fallout, das Atomzeitalter. Katastrophen, Lügen und was bleibt. Autor Fred Pierce, Übersetzer Tobias Rothenbücher, im Antje Kunstmann Verlag erschienen, Umfang 344 Seiten, Preis 25 Euro. Im Jemen herrscht Krieg. Zehntausende Zivilisten sind bereits getötet worden. Dennoch erfahren wir wenig über das Geschehen und über das Leben der Menschen in diesem Konflikt. Einfach, weil es auch für unsere Korrespondenten so schwierig ist, ins Land und oder an Informationen zu kommen. Die jemenitische Autorin und Journalistin Bushra al-Maktari ist inkognito durchs Land gereist, inspiriert von der Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch und hat unter Lebensgefahr mit ihren Landsleuten gesprochen. Und die kommen zu Wort im Buch »Was hast du hinter dir gelassen? Stimmen aus dem vergessenen Krieg im Jemen«. Susanne El-Khafif stellt es vor.
Bushra al-Maktari ist fassungslos. Bis zuletzt war sie davon überzeugt, dass die zivilisierte Welt einschreiten würde. Doch die schaut weg.
Am Donnerstag, den 26. März, nachts um 2 Uhr, wurde der Krieg Wirklichkeit. Besonders eingeprägt von jenen Morgenstunden hat sich mir nicht etwa das Dröhnen der Explosionen oder der unheimliche Lärm der Kampfjets. Vielmehr war es mein Erschrecken über die plötzliche Gegenwart des Krieges und über das schlagartige Zusammenbrechen allen normalen Lebens.
Bushra el-Maqtari wird ihr Land nicht verlassen. Sie bleibt, wird Augenzeugin eines Krieges, der die Jemeniten entzweit und zum Spielball der Regionalmächte macht. Sie sieht unfassbare Not, Tod und Zerstörung. Wie in der Hafenstadt Al-Hudaida, als eine Kriegspartei abzieht und eine andere einmarschiert.
Die Krankenhäuser quollen über vor Opfern. Zivilisten, die bei den Luftangriffen verwundet worden waren. Mit eigenen Augen konnte ich sehen, was eine Splitterbombe einem armen Fischhändler angetan hatte. Konnte sehen, was Hunger mit den Körpern von Männern, Frauen und Kindern angerichtet hatte. Konnte die Angst in den Augen der Menschen sehen, die eines ungewissen Schicksals harrten. Dutzende von ihnen sollten später unter Folter sterben. Dabei bildet Al-Hudaida in diesem Riesengefängnis namens Jemen keine Ausnahme.
Doch Al-Maqtaris Thema ist nicht die Politik. Sie will nicht Partei ergreifen, will auch nicht einordnen und analysieren. Sie will zuhören. All jenen ansonsten stimmlosen Wesen, wie sie in ihrem Vorwort schreibt. Einfache Menschen sind es, Fischer, Hausfrauen, Bauern, Fabrikarbeiterinnen. Zivilisten eben, die Opfer eines jeden Krieges, versteckt hinter Zahlen und Ziffern, der sogenannte Kollateralschaden. Al-Maqtari gibt ihnen ihre Stimme zurück, lässt sie erzählen, fertigt für sie Protokolle an, schreibt ihre Geschichten nieder, Kriegsgeschichten. Sie zeugen von ständiger Flucht, der Angst vor Luftangriffen und Scharfschützen, zeugen von Trauer und Verlust. Yassin Abdelkawi Saleh Al-Jabari.
Kannst du dir das vorstellen? Eine ganze Familie, einfach ausgelöscht. Mir blieb nicht ein Andenken an meine Familie, etwas, um sie zu spüren, zu riechen, mich an ihre Gesichter zu erinnern, um mich davon zu überzeugen, dass es sie überhaupt gegeben hat in dieser Welt. Nicht ein Foto hat die Katastrophe überstanden.
Es sind Menschen, die nicht wissen, wie sie mit den Bildern weiterleben sollen, mit den vielen Bildern des Schreckens. Nabila Abdelkarim Ahmed Farhan.
Es muss etwa nachts um 2:30 gewesen sein. Ich rannte panisch ins Wohnzimmer und sah meine Mutter in ihrem Blut liegen. Teile ihres Kopfes klebten an der Wand auf der anderen Seite des Zimmers. Meine Tante und ihre Töchter weinten, genauso wie mein kleiner Bruder Amar, der versuchte, meiner Mutter die Hirnmasse zurück in ihren Kopf zu pressen.
Der Scharfschütze, der Kinder in ihrem Bett tötet und die Eltern in den Gassen wie Hasen jagt. Der Folterer, der sein Opfer spüren lässt, wie sehr ihn seine Arbeit freut. Der Kampfhubschrauber, der so lange kreist und feuert, bis auch das letzte Fahrzeug, das letzte Fischerboot von Schüssen durchsiebt ist. Die Protokolle machen deutlich, Krieg ist kein Naturereignis. Es gibt die Täter und es gibt die Opfer, unzählige, auf allen Seiten. Verzweifelte Menschen, die vergeblich zu verstehen suchen und manchmal klagen sie auch an. Hashim Mohammed Thabit El-Qudsi.
Jedes Mal werden die Taten der Mörder gerechtfertigt und unsere Tragödien heruntergespielt. Stell dir vor, in dem Verbrechen an meiner Familie hat niemand ermittelt, kein Ausschuss getagt, kein Politiker sich erkundigt, was uns passiert ist. Es kommt ihnen gar nicht in den Sinn, dass die Opfer genau solche Menschen sind wie sie selbst, Menschen, die ein eigenes Leben hatten.
Mehr als 5 Jahre des Grauens, Kriegsparteien und Regionalmächte ohne eine Spur von Gewissen, westliche Staaten, die ihren Verbündeten Waffen liefern und dann lieber wegschauen. Bushra al-Maqtari schreibt gegen das Vergessen an. Sie will, dass das, was den Menschen im Jemen angetan wird, als Kriegsverbrechen wahrgenommen wird. Akribisch und detailliert bringt sie daher zu Papier, was die Opfer ihr berichten. Sie dokumentiert, damit die Täter später zur Rechenschaft gezogen werden. Die Protokolle, die sie niederschreibt, gehen unter die Haut. Sie erschrecken und rühren zu Tränen. Frei von Theatralik, schlicht und einfühlsam verfasst, machen sie deutlich, was Krieg bedeutet. Was hast du hinter dir gelassen? Al-Maqtaris Buch ist Störfeuer und Weckruf zugleich. Es reißt aus Gleichmut und allzu bequemer Gleichgültigkeit. Ein wichtiges Buch, ein herausragendes Buch, ein schreckliches Buch. Eindringlich und in seiner Intensität kaum auszuhalten.
Jetzt schreibe ich wieder im Kerzenschein wie damals zu Kriegsbeginn. Das Dröhnen der Explosionen schwillt an, die Fenster meiner Wohnung klirren.
Bushra el-Maqtari, 41 Jahre alt, lebt bis heute im Jemen. Um ihre Augenzeugen aufsuchen zu können, ist sie in den vergangenen Jahren inkognito durch das ganze Land gereist, immer den Gefahren der Kampfhandlungen ausgesetzt. Für ihre Arbeit gebühren ihr Respekt und besondere Hochachtung. Eine Schriftstellerin und Journalistin, die zuhört, tröstet und hinter ihren Protagonisten zurücktritt. Nur sehr selten lässt sie in ihr Innerstes schauen, wie hier, in ihrem Schlusswort, als sie über den Verlust ihrer Freundin Riham spricht.
Der Krieg hat dich umgebracht. Mich ließ er mit einer maßlosen Sprachlosigkeit zurück, die sich tausendfach im Spiegel deiner Abwesenheit bricht. Ruhe in Frieden, meine Freundin.
Ein Zitat aus »Was hast du hinter dir gelassen?« Stimmen aus dem vergessenen Krieg im Jemen. Von Bushra al-Maqtari. Im Econ Verlag erschienen, herausgegeben von Konstantin Schreiber, übersetzt von Sandra Hetzel, 320 Seiten, 24,99 Euro. Ist wirtschaftliches Denken schlecht für unsere Moral? Der britische Ökonom Jonathan Aldred gibt ein klares Ja zur Antwort und führt in seinem Buch »Der korrumpierte Mensch« aus, dass Wirtschaft und Ökonomie verheerende Entwicklungen zu verantworten hätten. Ökonomische Theorien seien zur Ersatzreligion geworden und hätten unsere Wertvorstellungen und unsere Weltsicht verändert. Im 21. Jahrhundert akzeptierten wir bereitwillig, dass alles vermarktet werden könne, so Aldred. Ralf Gerstenberg mit den Einzelheiten.
Den Begriff Neoliberalismus verwendet Jonathan Aldred nur ein einziges Mal, um zu erklären, dass er ihn nicht noch einmal in seinem Buch benutzen wird, weil diejenigen, die ihn ständig im Munde führten, sich nicht auf seine Bedeutung einigen könnten. Doch das, was Aldred in seinem Buch untersucht, ist genau das, was die Allgemeinheit unter diesem sehr weit gefassten Begriff versteht. Eine Gesellschaft, die den Märkten freien Lauf lässt, in der sich der Staat immer weiter zurückzieht, in der ökonomische Interessen, die Politik, das gesellschaftliche Klima und das Zusammenleben bestimmen. Vor allem die ethischen Folgen wirtschaftlichen Denkens, wie es im Untertitel heißt, also etwa die Bereitschaft zur Korrumpierbarkeit, bereiten Aldred große Sorgen.
Wie ist es so weit gekommen? Und wie sind wir zu einer Welt geworden, in der die reichen Länder immer reicher werden, während immer mehr ihrer Bürger auf Suppenküchen und gemeinnützige Tafeln angewiesen sind? Könnte es unter anderem daran liegen, dass uns gesagt wurde, die Reichen noch reicher zu machen sei gut für die Wirtschaft, aber die Armen reicher zu machen sei schlecht? Wie kommt es, dass so viele von uns all diese Dinge glauben, obwohl es noch gar nicht so lange her ist, dass wir ganz andere Überzeugungen und Wertvorstellungen hatten?
Von diesen Fragestellungen aus rekapituliert Jonathan Aldred den Ideenwandel in seinem eigenen Fachgebiet der Ökonomik, also der Wirtschaftstheorie, von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart. Alles begann, so Aldred, 1947 auf dem Mont Pelerin am Genfer See. Hier traf sich zum ersten Mal ein elitärer Zirkel von Akademikern, Geschäftsleuten und Journalisten, um über freie Marktwirtschaft als Voraussetzung für Wohlstand und eine nachhaltige Zukunftssicherung zu debattieren. Unter ihnen der österreichisch-britische Ökonom Friedrich August von Hayek, von dessen Ideen Margaret Thatcher später so beeindruckt war, dass sie auf einer Strategiesitzung ein Buch von ihm aus der Tasche zog und ihren Parteifreunden verkündete: Das ist es, woran wir glauben.
Von Hayek war davon überzeugt, dass die zunehmende Einmischung von Regierungen in die Wirtschaft eine direkte Bedrohung individueller Freiheiten darstelle. Freiheiten, die nur wiederhergestellt werden könnten, indem man die Einmischungen des Staates beharrlich, langsam und geduldig zurücknehme und letzten Endes zu einer echten freien Marktwirtschaft zurückkehrte.
Das Menschenbild, so Aldred, das einem großen Teil der modernen Ökonomik zugrunde liegt, ist das des Homo economicus, also eines selbstsüchtigen, nur auf Eigennutz bedachten Menschen. Schritt für Schritt führt Jonathan Aldred seinen Lesern vor Augen, wie es durch den immensen Einfluss marktliberaler Theoretiker, etliche wurden mit Nobelpreisen geadelt, nach und nach gelang, unseren gesamten Wertekanon zu verschieben. So kann der Handel mit CO2-Zertifikaten beispielsweise durch ein Theorem des britischen Ökonomen Ronald Coase legitimiert werden, wonach jeder Mensch immer und überall bereit sein wird, einen Deal zu machen. Nicht Einsichten in Notwendigkeiten oder Rücksichten auf die Interessen anderer bestimmen demnach das Handeln, sondern Kostenfragen. Menker Olsen hingegen empfiehlt in Zeiten des unerbittlichen Konkurrenzkampfes das sogenannte Trittbrettfahren als probate Handlungsmöglichkeit. Nicht das Kooperieren, sich einbringen mit seinen Fähigkeiten in die Gemeinschaft ist demnach das, was den Einzelnen voranbringt, sondern das Profitieren von den Leistungen anderer. Eine moralische Bankrotterklärung, die inzwischen weit verbreitet ist, meint Jonathan Aldred.
Mittlerweile glauben wir, dass es sinnlos sei, wählen zu gehen, harmlos Musikdateien, Nachrichtenseiten und andere Online-Inhalte zu nutzen, ohne dafür zu bezahlen. Wir halten es für selbstverständlich, dass viele Menschen routinemäßig Versicherungsschäden zu hoch angeben und Steuern vermeiden, wann immer es möglich ist. In all diesen Fällen verlassen wir uns darauf, dass die anderen schon ihren Beitrag leisten und aufpassen werden, weil sonst so eine gemeinschaftliche Aktivität unmöglich wäre.
Von bösartigen ökonomischen Ideen spricht Aldred, die sich tief in unserem alltäglichen Denken verankert hätten, und plädiert dafür, Ökonomen aus ihren akademischen Schutzzonen zu holen und zu zwingen, ihre politischen und moralischen Befunde in der Öffentlichkeit vorzutragen. Mit britischem Humor entschlüsselt er komplexe Denkansätze, die teilweise anmuten wie theoretische Physik oder Avantgarde-Lyrik, und arbeitet den erschreckend großen Einfluss einer rationalistisch-konservativen Strömung von Wirtschaftswissenschaftlern auf unser heutiges Alltagsbewusstsein heraus. Ein äußerst lesenswertes Buch für alle, die mehr darüber wissen wollen, was sich hinter dem Begriff Neoliberalismus verbirgt, den Jonathan Aldred erklärtermaßen nicht verwendet.
Ralf Gerstenberg besprach Jonathan Aldred, der korrumpierte Mensch, die ethischen Folgen wirtschaftlichen Denkens. Soeben erschienen bei Klett-Cotta, übersetzt von Carsten Petersen. 443 Seiten kosten 25 Euro. Wenn man das Wesen des Menschen betrachtet, welche politische Organisation kann dann erstens funktionieren und zweitens den Kollaps des Planeten noch verhindern? Diese anspruchsvolle Frage behandelt der österreichische Verhaltensforscher und Evolutionsbiologe Kurt Kotterschall in seinem Buch »Sind wir Menschen noch zu retten?« Ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen. Herr Kotterschall, man kennt Ihre Bücher über die Beziehung zwischen Mensch und Tier, vor allem zum Hund. Jetzt haben Sie bereits das zweite Buch in Folge über den Menschen geschrieben. Wie kam es dazu?
Menschen sind natürlich Produkt der Evolution. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir von dieser Unmenge an menschlichen Universalien, wie es so schön heißt, also das, was Menschen verbindet, und das ist wesentlich mehr, als es kulturell trennt, dass wenig davon menschliche Alleinstellungsmerkmale sind, weil wir eine lange gemeinsame evolutionäre Geschichte mit anderen Tieren haben. Kurz gesagt, weil ich 20 Jahre eigentlich jetzt evolutionäre Verhaltensbiologie auch an den Unis gelehrt habe, war da natürlich Mensch immer Teil davon. Und in den letzten 10, 20, 5 Jahren sind unglaublich viele Detailergebnisse reingekommen über uns selber. Und wenn man die zusammenputzelt, bekommt man heute ein wesentlich stimmigeres Bild zur menschlichen Natur. Ja, die gibt's. Als noch vor einigen Jahren. Ne?
Und wenn Sie sagen, das ist immer komplexer geworden, wir wissen viel mehr, wenn wir jetzt den Menschen als Zoon Politikon, als politisches Wesen betrachten, was sind hier die Verhaltensweisen, die am signifikantesten sind?
Na gut, so ein Politikon heißt ja eigentlich nichts anderes wie ein sozial hochkomplexes Wesen. Das heißt, man kann grundlegende Verhaltensweisen und Strukturen in der Gesellschaft und in der Politik eigentlich ganz gut auf Basis unserer Evolution erklären. Also wir sind unter allen auf der Erde lebenden Lebewesen, sind wir die mit Abstand sozial komplexesten Tiere. Das ist eine interessante Perspektive aus der Evolution. Ist es deswegen, weil Menschen ja sehr widersprüchlich sind. Einerseits schlagen wir uns gelegentlich die Schädel ein, andererseits sind wir die nettesten, kooperativsten, fürsorglichsten, altruistischsten aller Lebewesen. Es kommt eben ganz auf den Kontext an.
Sie schreiben ja, ein wesentlicher Teil unserer heutigen Probleme in der Welt hat seine Ursache im menschlich-männlichen Verhalten, genauer gesagt eben in der männlichen Reproduktionsstrategie. Und Sie zählen da auf, dazu gehört Irrationalität, dazu gehören Gewalt, repressive Systeme, Ressourcenausbeutung. Wenn wir das jetzt evolutionär betrachten, wieso hat denn die Entwicklung des Gehirns, also zumindest auch potenziell der Vernunft, hier nichts geändert?
Hat schon was geändert und ich will mich auch dagegen wehren, sozusagen die Irrationalität, die ja typisch menschlich ist, rein männlich zu verorten. Also auch Frauen sind profund irrational, nur ein wenig anders als Männer. Aber Sie haben natürlich recht, prinzipiell ist der alte reproduktive Imperativ immer noch verpackt. Darum haben wir auch in allen menschlichen Gesellschaften in unterschiedlichem Maß, bei uns in Österreich gerade wieder recht viel, soziosexuelle Gewalt von Männern in Richtung Frauen. Also 90% oder mehr als 90% dieser Gewalt geht von Männern aus. Und das ist sozusagen eine menschliche Universalie, eine gesellschaftliche Konstante. Und je mehr dieser Gewalt wir in der Gesellschaft haben, was kann man daraus schließen? Im Wesentlichen kann man daraus schließen, dass wir in immer noch sehr patriarchalen Gesellschaften leben.
Sie schreiben, die liberale Demokratie sei die politische Ordnung, die der menschlichen Natur am besten entspricht. Warum finden Sie das?
Das klingt jetzt sehr ideologisch fundiert, ist es aber nicht. Wir haben schlicht überlegt, wie ticken Menschen und wie kann Politik so gut organisiert werden, dass auf Basis der menschlichen Natur möglichst viele Leute was davon haben. Das ist eindeutig, das ist ein humanistisches Politikziel, das muss ich auch zugeben, weil eigentlich auch patriarchale, autokratische Herrschaft im Einklang mit der menschlichen Natur steht. Aber da haben natürlich vor allem die starken Männer was davon und sonst kaum jemand. Diese Systeme haben auch keine Lösungskapazitäten für die großen Probleme. Das heißt, wenn man sich überlegt, in welchen Systemen werden möglichst viele Leute zufrieden und eingebunden, gesund, alt, dann sind es eindeutig die liberalen Demokratien. Nach dem Motto, jeder kann mitmachen, man muss nicht unbedingt, wenn man nicht will, aber man kann. Und man kann sich an den Entscheidungen und auch an den positiven Ergebnissen von Politik, die es ja geben kann, beteiligen.
Wenn wir mal bei den liberalen Demokratien bleiben, die haben ja auch immer ein Parteiensystem. Parteipolitik ist auch in Teilen immer ideologisch und Parteipolitiker sind sozialisiert in einer Umgebung, die nach ganz eigenen Regeln funktioniert. Das heißt, kurzfristige Ziele sind wichtiger als langfristige Ziele. Wenn man dann also Ihre Skepsis gegenüber Ideologie und gegenüber kurzfristigen Zielen zur Hand nimmt, müsste Ihrer Ansicht nach also Parteipolitik aufgelöst oder umgewandelt werden im Sinne von Gemeinwohl und Nachhaltigkeit?
Auf jeden Fall. Also das Grundprinzip jeder Partei, und man wird Ideologie nicht abschaffen können, Es ist auch nicht erstrebenswert, dass wir die Parteien verlieren, weil die Parteien sind immerhin Vertreter von unterschiedlichen Standpunkten in der Bevölkerung. Wie Sie sagen, entwickeln die bestimmte Gesetzmäßigkeiten intern, die bewirken, dass nicht immer die wichtigsten Ziele verfolgt werden und dass nicht immer die besten Leute an die Spitze gespült werden. Aber was man schon merkt, in Österreich zum Beispiel durch die NEOS, auch bei den Grünen gibt es zum Teil sehr starke Tendenzen für Evidence-Based Politics, und den anderen Parteien darf man nicht unterstellen, dass sie kein Interesse in der Richtung hätten. Also es gibt schon gerade unter den jungen Politikern und unter den jüngeren Wählern einen ganz starken Fokus, Politik nach sachlichen Erfordernissen und nach Einsicht zu machen und auf wissenschaftlicher Basis auch. Dass eine rein wissenschaftlich basierte Politik nicht das Beste ist, da könnte man auch Beispiele nennen. Aber de facto sehe ich schon Entwicklungen, dass die dumpfe alte Parteipolitik nicht mehr wirklich zieht bei den Wählern, und das sind gute Entwicklungen.
Herr Kottaschall, die meisten Spezies haben ja relativ festgelegte Organisationsformen. Wie das Zusammenleben von menschlichen Gesellschaften geregelt wird, ändert sich dagegen ständig bzw. ist überall anders. Das scheint ja ein ewiges Experiment zu sein. Könnte es da nicht sein, dass die Evolution noch weitere Möglichkeiten in petto hat, die wir noch gar nicht kennen?
Da bin ich skeptisch. Also ich denke, dass im Groben gesellschaftlich schon alles ausprobiert worden ist. Also vom Sozialverhalten her und von der Möglichkeit, unterschiedliche Gesellschaften auszubilden, sind Menschen ja unglaublich variabel und flexibel, aber nicht unendlich. Es geht auch nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, nicht? Aus autokratischen Systemen entstehen nicht zufällig zum Beispiel Demokratien oder umgekehrt. Es sind immer gesellschaftliche Randbedingungen, die dazu führen, dass entweder das eine oder das andere floriert. Mit gesellschaftlich meine ich natürlich auch ökonomische Randbedingungen. Also diese Variabilität der Möglichkeiten sozialer Organisation und gesellschaftlicher Organisation der Menschen sind da, aber die sind relativ streng kontextspezifisch und sie sind nicht beliebig.
Konformismus versus Individualismus ist ein Begriffspaar in Ihrem Buch. Wenn wir das auf das Verhalten der Menschen in der Pandemie mal beziehen, der Widerstreit zeigt sich ja sehr offenbar, teilweise auch sehr irrational. Wie bewerten Sie das als Verhaltensforscher?
Na, es war nicht wahnsinnig überraschend, dass in der Krise die Menschen zusammenstehen. Also erstens ist das Virus sozusagen als plötzlich auftretende Krise akzeptiert worden von den Menschen. Und in solchen Fällen, bei Naturkatastrophen etc., tendieren Menschen dazu, zusammenzustehen. Man war auch plötzlich überrascht, was die repräsentative Demokratie kann. Vorher wurden unsere Politiker gescholten, dass sie hauptsächlich warme Luft produzieren, aber nichts weiterbringen. Und mit einem Federstrich sozusagen von heute auf morgen wurde die Gesellschaft auf nahezu Null gestellt. Also das war schon ein gewaltiger Machtbeweis für die repräsentative Demokratie und hat auch viele Leute beeinflusst. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass man sich an diese Art des Regierens gewöhnen könnte. Das wurde dann relativ rasch befürchtet. Und im Moment sind wir wieder beim Zerfallen dieser monolithischen Zustimmung. In Österreich und in Deutschland ist es nicht anders, werden die Maßnahmen kritisiert, die ja zum Teil nicht rational sind etc. Es ist wirklich eine ganz starke Komponente der menschlichen Natur, Teil einer Gruppe, einer solidarischen, kohäsiven Gruppe sein zu wollen. Es ist aber natürlich auch andererseits wirklich Teil der menschlichen Natur, sich zum Teil abheben zu wollen. Und drittens ist eine ganz starke Komponente der menschlichen Natur, gerecht behandelt zu werden. Eine Gruppe darf ihren Beruf ausüben, in der Kirche muss man 2 Meter Abstand halten, im Gasthaus darf man die Köpfe zusammenstecken. Also es passt irgendwie hinten und vorne nicht mehr zusammen. Das ist einer der Hauptgründe, warum jetzt Widerstand wächst und warum diese ursprüngliche Solidarität wieder zerfällt. Und das ist ja eigentlich im Sinne der Demokratie, ist das nichts Schlechtes.
Herr Kottaschall, zum Schluss Ihres Buches entwerfen Sie 2 Szenarien für die Zukunft der Menschheit. Eine skeptische und eine optimistische. Bei der skeptischen lassen Sie sozusagen Ihren gesamten dystopischen Visionen freien Lauf. Das macht ein bisschen Angst. Die füllt mehr als 6 Seiten. Bei der optimistischen bremsen Sie sich manchmal selber aus. Sie relativieren und die fällt auch etwas kürzer aus. Herr Kottaschall, glauben Sie an das Überleben der Menschheit?
Nein, Sie haben nämlich keinen Zeithorizont angegeben. Also wenn das mit der Bewältigung der Krisen, vor allem der Klimakrise und der Biodiversitätskrise, einigermaßen klappen sollte, was ich nicht wirklich glaube, dann hat die Menschheit vielleicht noch 1, 2, 3 Millionen Jahre. Also keine Art, die auf der Welt lebt, existiert ewig. Das heißt, ewig wird es uns nicht geben, aber wie rasch wir verschwinden, ist natürlich die Frage, ne? Und wir sind alle aufgewachsen im Kalten Krieg, also die Älteren unter uns, und wir haben noch immer so die Mentalität der Atombombe unter uns und in uns. Dieses Szenario haben wir heute weniger, obwohl Bedrohung durch Atombomben so groß wie noch nie ist, weil sich einfach die politischen Verhältnisse verändert haben. Aber Faktum ist, dass wesentlich andere Krisen dazu kamen. Und wenn man sich überlegt, wie man die lösen kann, dann immer wieder komme ich darauf zurück, dass die Basis für alles sein wird, dass wir das politischen Systeme pflegen und hegen und dass wir es nicht zulassen, dass wir in autokratische Richtungen abkippen, weil sonst wirklich die Gefahr besteht, dass Technologien zum Wohle von ganz wenigen gekapert werden. Da muss man aufpassen. Wenn es gelingt, wieder die liberalen Demokratien zu pushen und die internationalen Kooperationen wieder entscheidend zu stärken, dann muss man nicht unbedingt pessimistisch in die Zukunft schauen, aber das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt.
Kurt Kottescher war das Autor des Buches »Sind wir Menschen noch zu retten? Gefahren und Chancen unserer Natur«, erschienen im Residenzverlag in der Reihe »Unruhe bewahren«, 186 Seiten, 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
David Rousset war ein französischer Trotzkist. 1943 wurde er wegen Widerstands gegen das deutsche Besatzungsregime in Paris von der Gestapo verhaftet und in das KZ Buchenwald deportiert. Er überlebte und schrieb unmittelbar nach seiner Rückkehr seine Erfahrungen auf. 1946 wurde sein Bericht in Frankreich veröffentlicht. Eine der ersten Darstellungen über die deutschen Konzentrationslager. Roussets Buch »Das KZ-Universum« zählt neben Primo Levis »Ist das ein Mensch?« und Eugen Kogons »Der SS-Staat« zu den frühen Standardwerken über die Welt der KZs. Doch erst jetzt, ein Dreivierteljahrhundert nach der Erstveröffentlichung, ist David Roussets Darstellung auf Deutsch erschienen. Otto Langels hat sie für uns gelesen.
Männer aller Nationen, Männer aller Überzeugungen, denen Wind und Schnee in den Nacken klatschten und die Eingeweide gefrieren ließen, im Takt einer gellenden Marschmusik, die wie heiseres, höhnisches Fluchen klang, unter den blinden Scheinwerfern auf dem Appellplatz, in den eisigen Nächten von Buchenwald.
Gleich auf den ersten Seiten seines Buches »Das KZ-Universum« offenbart sich der literarische Stil David Roussets, die prägnanten Formulierungen, der Detailreichtum, die bilderreiche Sprache.
Männer ohne jede Überzeugung, hart und ausgemergelt. Männer, deren Glauben zerstört, deren Würde vernichtet war. Ein ganzes Volk von nackten, innerlich nackten, jeder Kultur und Zivilisation entblößten Menschen mit Spitz- und Kreuzhacken, Hämmern und Schaufeln bewaffnet, an rostige Loren gekettet, zum Salzbohren, Schneeräumen, Betonmischen verdammt.
David Rousset, 1912 in Rouen an der Loire geboren, arbeitete als Philosophielehrer und Journalist, wurde Mitglied der Sozialistischen Partei, wandte sich aber bald der radikalen Linken und den Trotzkisten zu. Nach der deutschen Invasion im Mai 1940 schloss er sich dem Widerstand gegen das Besatzungsregime an. Er wurde im Oktober 1943 verhaftet und in das KZ Buchenwald deportiert. Von dort verschleppte ihn die SS in ein Außenlager des KZ Neuengamme und schickte ihn kurz vor Kriegsende auf einen Todesmarsch, bis ihn die Alliierten Anfang Mai in der Nähe von Schwerin befreiten. 16 Monate Erfahrungsmaterial, wie David Rousset schreibt. Diese Zeit reichte aus, um eine hellsichtige Darstellung und Analyse des nationalsozialistischen Lagersystems zu schreiben, das er als KZ-Universum bezeichnet.
Nach einem durchgängigen Prinzip ist die gesamte Lagerverwaltung den Gefangenen übertragen. Die SS beschränkt sich auf Leitungs- und Kontrollfunktionen. In Buchenwald sah man außer beim Appell nur selten SS-Leute im Lager. Planung und Direktiven werden der Häftlingsbürokratie überlassen, die auch mit der gesamten praktischen Organisation betraut ist.
Manches, was David Rousset auf knapp 100 Seiten schreibt, bleibt naturgemäß unpräzise. Im Vergleich zum langjährigen KZ-Aufenthalt Eugen Kogans in Buchenwald basiert Roussets Erfahrungsmaterial nur auf knapp 2 Monaten. Nicht alle Einzelheiten haben der nachfolgenden historischen Forschung standgehalten. So ist etwa seiner Aussage zu widersprechen, dass die kriminellen Häftlinge den Ton und das Klima des Lagers bestimmten und die politischen KZ-Häftlinge als Fußvolk nur eine untergeordnete Rolle spielten. Spätestens seit den Veröffentlichungen Lutz Niethammers in den 1990er Jahren ist bekannt, welche Macht die roten Kapos von Buchenwald ausübten. Auch lässt sich kritisieren, dass Rousset die Vernichtungsmaschinerie in Auschwitz und Treblinka und den millionenfachen Mord an den Juden nur am Rande erwähnt. Doch es gilt zu bedenken, dass er das Manuskript bereits kurz nach seiner Rückkehr nach Paris seiner Frau in nur 3 Wochen diktierte und eben nicht über das Wissen nachfolgender Autoren verfügte. Roussets Darstellung besticht vor allem durch unmittelbare Eindrücke, durch knappe und präzise Beschreibungen des eigentlich Unbeschreiblichen. Wie zum Beispiel der Kampf um ein Stück Brot, die Menschen aller Skrupel, Konventionen und Würde beraubt.
Mit einer einzigen gezielten Bewegung, einem Schwung seines ganzen Körpers, schleudert Franz, der Kapo, das Brot in die Mitte des Gangs. Um das Brot breitet sich Stille im Schlafsaal aus, wie ein Vakuum. Franz lacht, den Kopf leicht zurückgelegt. Eine Art Geheul ertönt aus den unteren Etagen der Betten. 2 Körper schießen vor und sofort bricht ein rasender Ansturm los. Er gießt sich wie ein Wasserfall in die Leere. Fäuste schlagen, Füße treten, Bäuche wimmern, das Brot.
Es ist diese Mischung von konkreten Szenen und der Analyse der KZ-Strukturen, die Roussets KZ-Universum zu einem ungewöhnlichen und eindrucksvollen Werk machen. Der Autor gewährt damit Einblick in eine Welt, die er als toter Stern voller Leichen umschreibt, eine Welt, von der normale Menschen nicht wüssten, was alles möglich sei.
Ein Soldat, der monatelang unter Feuer lag, hat den Tod kennengelernt. Unter den KZ-Menschen wohnte der Tod in jeder Stunde ihres Daseins. Er hat ihnen alle seine Gesichter gezeigt. Sie haben erfahren, wie er einen Menschen auf jede erdenkliche Art entblößen kann.
Rousset machte nach dem Krieg in Frankreich als einer der ersten auf die grauenvollen Zustände in den Lagern des sowjetrussischen Gulag aufmerksam, was ihm heftige Kritik von Seiten der politischen Linken einbrachte. Man warf ihm Geschichtsverfälschung vor, wogegen er sich juristisch erfolgreich zur Wehr setzte. Danach wandten sich Freunde wie Jean-Paul Sartre und Louis Aragon von ihm ab. David Rousset aber legte Wert auf die Feststellung, dass die charakteristischen Eigenschaften der SS-Mentalität und ihrer sozialen Basis sich auch woanders finden ließen. Es wäre eine sträfliche Täuschung, so zu tun, als seien andere Völker zu derlei von Natur aus nicht imstande. Eine Warnung, die ganz sicher nicht als Relativierung der deutschen Verbrechen gemeint war.
Otto Langels war das über David Roussets Buch »Das KZ-Universum« mit einem Nachwort von Jeremy Adler, aus dem Französischen von Olga Radetzkaya und Volker Weichsel, erschienen beim jüdischen Verlag im Surkamp Verlag. 144 Seiten, 22 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag haben wir den Sammelband Streitfall Antisemitismus in der Sendung, herausgegeben von Wolfgang Benz, sowie ein Buch über strategische Diplomatie. Dann also bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Lauschen. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich wünsche einen schönen Abend.